Es ist ja immer so eine Ambivalenz. Am liebsten möchte man diese Bilder sich gar nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Und gleichzeitig macht sie aber auch wieder Mut, sich daran zu erinnern, wie viel wieder werden konnte. Und was denke ich, die in einer Generation aufgewachsen ist, die nur den Frieden kennt? Was waren das für mutige Leute, die nicht aufgegeben haben, die weitergemacht haben? Wie viel ist da auch, sich zu erinnern? Und wenn ich sowas höre wie Operation Gomorra, dann denke ich, dieses biblische Wort mit Schwefel und Feuer vom Himmel fallen zu lassen, dafür zu nutzen, eigentlich ein Unding. Die Luftangriffe in Hamburg am 24. Juli bis 3. August 1943, Schicksalsschläge, Zerstörung, trauriges Ereignisse in nicht nur dem Leben eines Einzelnen, sondern vieler. Unverhofft, unvorbereitet und doch so richtig war man auf Alarm eingestellt. Da wollte man warnen, vorhersehen, schützen. Ich sah gestern in einer Ausstellung ein Bild, wo in St. Trinitatis entweder die Fahne hing, damit die Feuerleute rennen konnten dorthin, wo das Feuer war, oder ein Licht stand, damit die Helfer wussten, wo sie hingehen können. An Kriegsereignisse denkt keiner gerne und heute wird der Krieg befürchtet. Letztens sagte einer aus der älteren Generation, wir hatten damals Anfang der 70er das Schwerste hinter uns, so dachten wir. Heute die Generation denkt, sie hat das Schwerste vor sich. Wo sollen die politischen Ereignisse noch enden? Wohin geht's mit der Gesellschaft? Heute wie zu allen Zeiten ist es ja nicht nur die Geschichte einer Gruppe, sondern immer auch Einzelner. Einzelschicksale, die berühren. Szenen, die man so erlebt. Vor 2 Wochen saß ich an der Bushaltestelle und da kam eine ältere Frau und schimpfte auf wen auch immer, an gerade politischer Spitze, schimpfte und schüttete alles aus. Und vorher hatte sie noch über eine Frau sich aufgeregt, die gerade Obst vom Baum pflückte. Wie kann man nur? Sie hatte eine ganz mürrische Grundstimmung und ich sagte nur, ich möchte das gar nicht hören. Da ärgerte sie sich noch mehr, weil sie gedacht hat, ich kann jetzt mit ihr ins Boxhorn trümmern. Aber ich wollte gar nicht. Und als sie merkte, dass sie damit nicht weiterkam und dass ich diesen Ton nicht weiter mit anschlug, alle kommen sie und nehmen unser Geld und was auch immer, plötzlich war sie bei sich und erzählte, mir ist es so geschehen. Und plötzlich wurde es persönlich und ganz nah. Lukas, der Arzt, der Schreiber der Apostelgeschichte, der lenkt den Fokus auch auf ganz persönliche Geschichten. Von den ersten Jüngern der Gemeinde in Jerusalem hin zu Einzelpersonen. Hin zur Gemeinde in Jerusalem und dann Verfolgung, Zerstreuung, ja, aber auch die Verbreitung des Evangeliums, denn alles hat ja 2 Seiten. Aber da wird am Anfang der Apostelgeschichte vom Tod des Stephanus geschrieben, von dieser Steinigung und es wird berichtet, ein Saulus, der war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Damit wurde der Protagonist eingeführt, so könnte man sagen, der am Ende der Apostelgeschichte im vollen Fokus steht. Lukas berichtet von der Verfolgung der Gemeinde, von Zerstörung. Erst war Stephanus, der getötet wurde, Philippus, der dann ausging nach Samarien, Gaza. Vor 2 Wochen habe ich über ihn gepredigt, als er dem Kämmerer begegnete. Erzählt von Paulus und Petrus und man denkt, alles ist so gerafft, aber es sind Zeitspannen. Mal berichtet er von längeren Zeiten, mal 1 Jahr, Missionsreisen, 3 Jahre hier, 3 Jahre dort, von Reiseplänen von Jerusalem bis nach Rom. Ich weiß nicht, ob ihr ein Reisetagebuch schreibt im Urlaub, wenn ihr unterwegs seid oder Fotos sammelt, hier und dort erlebt habt. So ähnlich wird es in der Apostelgeschichte berichtet. Da ist nicht die Litanei über das Gemeindeleben, was alles so schrecklich ist in der Zerstreuung, Da ist auch nicht dieses, es ist alles nur so toll und täglich tut der Herr hinzu. Nein, es wird berichtet aus dem Leben Einzelner, die unterwegs sind, auf Landwegen mit dem Schiff. Paulus ist der, der nachher im Fokus steht. Und er hat den Wunsch, nach langen Reisen endlich wieder nach Jerusalem zurückzukommen. Er hat den Wunsch, Pfingsten dort zu feiern und hat mit Ältesten aus Ephesus eine Zeit in Milet. Und dann fühlt er sich gedrängt zurück nach Jerusalem. Und er hat den Eindruck, ja, keine leichte Zeit wird dort auf mich warten. Gefangenschaft, Leiden. Aber wichtiger als das Leben und persönliches Ergehen, so sagt Paulus in Kapitel 20, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Darauf richtet er seinen Fokus, seine Priorität. Und dann heißt es, auf Geben liegt ein größerer Segen als auf Nehmen. Und sie knieten sich hin, immer wieder. In Milet, in Tyrus knieten sie sich hin und Paulus wurde gesegnet mit den Mitreisenden. Und es gab Etappen der Reise und es ist wie in der Musik ein Ritardando. Man hat den Eindruck, aus dem schnellen Tempo wird es jetzt ganz langsam in Zeitlupe. Paulus ist in Caesarea, fast der letzten Station, der vorletzten, bevor er wieder nach Jerusalem kommt. Und ich lese uns Apostelgeschichte 21, 7 bis 14. Die nächste Etappe unserer Seereise führte von Tyros nach Ptolemais. Auch hier besuchten wir die Geschwister, blieben aber nur einen Tag bei ihnen. Am folgenden Morgen brachen wir wieder auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel gewählt worden waren. Er hatte vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gabe des prophetischen Redens geschenkt hatte. Wir blieben einige Tage dort und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte: Der Heilige Geist sagt Folgendes, genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr? Warum macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten, möge das geschehen, was der Herr will. Paulus hatte schon bereits in Tyros die Warnung von Geschwistern bekommen, weiterzureisen, denn sie hatten schon den Eindruck, dass der Heilige Geist ihm nach Jerusalem schickt und wenn er dorthin gehen würde, dann würde er Gefahren ausgesetzt. Also Paulus, bleib hier. Und nun diese Szene mit Agabus. Deutlicher ging es nicht. Die Szene gleicht einer prophetischen Zeichenhandlung. Da nimmt er sich diesen Gürtel und setzt es ein. Spielerisch scheint er zu zeigen, Paulus, du hast jetzt schon mehrfach die Worte gehört, die Mahnung. Da kommt Unglück, da kommt Leid. Jetzt zeige ich es dir noch, wie du es gebunden wirst. Bleib hier. Kennt ihr so spielerische Bedeutung? Beim Hausbau ist es manchmal so. Der erste Spatenstich zeigt an, hier wird ein Haus gebaut. Heute wissen wir, das wird dann nachher von Maschinen und von sonst was gebaut und aufgebaut. Aber symbolisch ist dieser erste Spatenstich, den der Hausherr tut, dafür ein Zeichen, hier wird ein Haus gebaut, ein neues. Da ist Hoffnung, da ist Mut. Hier ist es Warnung und Gefahr. Aber unser Text, der hat noch mehr Komponenten, denn es geht nicht nur um das traurige Ereignis, das Paulus erfahren wird und was ihm bevorsteht. Der Text zeigt noch drei andere wesentliche Dinge. Da ist nämlich als erstes dieses Zeichen der wahren Versöhnung. Der Umgang mit Prophezeiungen als zweites und drittens der Akt der Hingabe, der deutlich ist. Warum Versöhnung? Lukas führt hier Philippus wieder auf, einer der sieben, einer derjenigen, der berufen wurde in der Gemeinde, um diakonische Dienste zu tun, die Suppenküche mit anzureichern. Aber bevor Lukas diesen Leseverlauf jetzt ganz auf Paulus lenkt, bringt er nochmal Philippus in Erinnerung. Er war einer der sieben und ja, nach Stephanus der Zweite, von dem berichtet wurde. Stephanus wurde in Jerusalem noch gesteinigt und dann musste Philippus und andere Jerusalem verlassen. Dann mussten sie auf die Flucht gehen, dann mussten sie sich zerstreuen, dann begann die Christenverfolgung. Und Philippus musste wie viele andere fliehen und hörte, durch ihn hörten dann nachher Menschen in Samaria auf dem Weg nach Gaza, in Aschdod und in Caesarea von Jesus, ließen sich taufen und wurden gesund, Dämonen wurden ausgetrieben und Menschen wurden frei. Aber erstmal musste dort jemand fliehen. Ja, als Evangelist wurde Philippus bekannt, aber meint ihr, er hätte freiwillig Jerusalem verlassen? Wäre er freiwillig gegangen? Doch da waren Menschen, die Böses wollten. Da waren der Hohepriester und Menschen wie Saulus, später auch Paulus dann genannt, die töteten und verfolgten. Und jetzt, in Apostelgeschichte 21, ist Philippus Gastgeber für Paulus. Das finde ich ein echtes Zeichen der Versöhnung und der Geschwisterschaft. Aus Feinden wurden Freunde. Das finde ich ein starkes Zeichen. Und ich frage mich, wie ich denn mit Leuten umgehe, die mir Schaden zugefügt haben in meinem Leben. Und dann müssen es gar nicht nur die großen Dinge sein, sondern vielleicht manchmal die kleinen Sachen. Wie gehe ich um mit Menschen, die mich vertrieben haben? Und wenn, vielleicht nur von meinem Arbeitsplatz oder aus dem Freundeskreis. Wie gehe ich um mit Menschen, die meinem Leben einen anderen Lauf gegeben haben? Gestehe ich den anderen Veränderungen zu? So wie Philippus dem Paulus? Verschließe ich mich vor dem anderen oder öffne ich ihm, wie Philippus dem Paulus die Tür geöffnet hat, und übe Gastfreundschaft? Und dann dieses Zweite, dieser Umgang mit Prophezeiung. Paulus hatte mehrfach schon gehört, dass Leiden in Jerusalem auf ihn zukommen, und selbst hatte er diesen Eindruck auch. In diesem Text, den ich gerade gelesen habe, überrascht dieser Einstub der Töchter. Paulus war ledig und war mit einigen ledigen Männern unterwegs. Die werden vorher genannt. Da war Sopater, Aristarch, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychicus, Trophimus. Und dann erzählt Lukas hier, übrigens, da war Philippus, der hatte 4 unverheiratete Töchter. Das könnte man auch anders hören. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um die prophetische Gabe. Paulus war umgeben von Menschen, die prophetischen Dienste tun konnten, die in die Situation hineinreden konnten. Die Verheißung am Anfang der Apostelgeschichte heißt, der Heilige Geist wird kommen und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Söhne und Töchter werden Geistliches tun. Und wisst ihr, es heißt ja Apostelgeschichte, weil man die Geschichte der Apostel berichtet, aber eigentlich müsste es heißen die Geschichte des Heiligen Geistes. Die Geschichte, wie Gemeinde gebaut wird durch den Heiligen Geist. Wie Gemeinde verändert wird, wie Menschen verändert wird, weil der Geist Gottes geschenkt ist. Und ja, hier wird auch deutlich, nicht nur Frauen kommen mit in den Fokus, sondern auch das geistliche Wirken, die Gaben Gottes sind allen geschenkt. Und die Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Hier ist der Heilige Geist am Werk. Sein Wirken, sein Leiten, sein Handeln, davon wird beredet. Und wie ist denn das Umgang mit prophetischen Worten, wenn jemand sagt, und Gott hat mir gesagt, der Geist Gottes hat mir gesagt. Hier wird auch deutlich an diesem Bericht, es ist immer auch Menschenwort. Und darum gilt es zu prüfen. Später lesen wir in 1. Thessalonicher 5, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles und was gut ist, nehmt an. Was gut ist, nimmt an. Gut ist nicht gleich schön. Gut ist in diesem Falle auch wegweisend zur Ehre Gottes. Prüft, hört es miteinander, wägt es ab, was da ist, ja. Und Paulus hat nicht nur eine Prophezeiung bekommen. Da waren Menschen, die ihn gewarnt haben. Menschen, die klare Worte gesagt haben. Menschen, die weitergesehen haben. Und plötzlich mischt sich nur noch Angst, Sorge und vermeiden wollen ein, ja auch schützen. Selbst die Freunde, die viel mit Paulus erlebt haben, schon viele Stationen abgegrast haben, wollen ihn plötzlich schützen. Und jeder von uns würde doch den anderen schützen wollen. Wer will denn schon Unglück, Schmerz oder Tragik? Dieses Schicksalhafte von Trauer und Mitempfinden, begleitendes Leid dieser Tage wurde ja auch an die Widerstandskämpfer erinnert, die versucht haben, das Böse aus dem Weg zu räumen. Paulus, dem einst der Tod von anderen recht war, ist jetzt bereit, selbst in den Tod zu gehen und dem Leiden nicht auszuweichen. Nicht nach dem Motto, naja, Strafe muss sein und ich habe damals andere umgebracht, jetzt sollen sie mich doch umbringen. Nein, Paulus ist bereit, für Jesus zu sterben. Und wie sagt er? Wichtig ist nur, das Ziel im Auge zu haben. Ein Lied von Helga Winkler, einer Eidlinger Schwester, dort heißt es, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Und da ist der dritte Punkt in unserem Text, diesen Akt der Hingabe. Paulus hat nicht den Tod vor Augen, das Schreckliche, was kommt, sondern das Ziel. Er hatte vorher gesagt, ich muss nach Jerusalem und dann möchte ich eigentlich noch nach Rom. Und nicht, um mir die Städte anzugucken oder alte Verwandte zu treffen, sondern um das Evangelium weiterzubringen und Menschen zu ermutigen. Und hier ist fast eine Szene, die vergleichbar ist mit dem Garten Gethsemane, mit Jesus in Gethsemane. Jesus betete vor seiner Kreuzigung, lass den Kelch an mir vorübergehen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir beten es im Vater unser Woche für Woche. Und ja, dieses dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn der Herr es erlaubt, schreibt Paulus in 1. Korinther, so werde ich zu euch kommen. Und wie viele von uns haben vielleicht auch schon zitiert, so der Herr will und wir leben, werden wir jenes und dieses tun. Und wisst ihr, hier wird Jesus Nachfolge deutlich. Der Weg der Christen heißt nicht immer Kreuzigung, aber es heißt auch nicht an dem Ziel vorbei. In schwierigen Situationen haben Christen, auch in Hamburg damals oder an vielen Orten, das Leid ertragen müssen. Viele kennen persönliche Schicksalsschläge und wissen, was es heißt, hart durchs Leben zu gehen. Ein anderes Kirchenlied heißt, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und dort heißt es in der zweiten Strophe, durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. In der dritten richte unseren Sinn auf das Ende hin und in der vierten führst du uns auch raue Wege. Gib uns auch die nötige Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türen auf. Ich glaube, es ist weder das eine noch das andere zu suchen, nicht nur auf rosigen Höhen und sonnigen Bergen ständig zu wandern und auch nicht nur durch die tiefen Täler zu gehen, aber immer wieder den Blick zu wenden auf Jesus. Paulus ist nicht lebensmüde, als er trotz aller Warnungen, trotz allem sagt, ich gehe nach Jerusalem. Er ignoriert nicht die Worte anderer, die gut gemeinten Worte, die Eingebung des Geistes. Die Ältesten hatten ihn gewarnt. Andere haben ihm beigeredet. Aber er war derjenige, der auch Gottes Geistes Wort vernommen hat und gehört hat. Gottes Geist hat mich gedrängt. An seinen Weisungen bin ich gebunden. Und letztlich habt ihr alles bestätigt. Es wird Leid kommen. Es wird nicht leicht und ich werde gefangen genommen. Aber ich gebe mich hin, nicht aus Resignation, sondern aus Liebe und Vertrauen. Der Akt der Hingabe ist Liebe und Vertrauen in den, der berufen hat, in den, der vorangeht, in den, der segnend seine Gegenwart zugesagt hat. Jesus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und ich bin bei euch alle Tage, immer und überall. Und wir wissen später, wenn wir die Apostelgeschichte zu Ende lesen, dass Paulus' Weg richtig war. So kam das Evangelium nach Rom und später bis nach Hamburg. Der Geist Gottes hatte geredet und gewirkt und er tut es bis heute. Und ja, er braucht Menschen wie dich und mich, die auch dem Leid nicht ausweichen, die auf ihn hören, die sich leiten lassen, die Versöhnung leben, Gottes Wort hören, danach handeln und bereit sind, sich hinzugeben.